7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 23. Mai. Vor uns liegt die 22. Kalenderwoche. Unter anderem stehen die Hauptversammlung von Pro7Sat1 und eine Veranstaltung zu Immobilieninvestments auf der Agenda. Einen besonderen Fokus legen wir heute jedoch auf das Zahlenwerk von Nvidia zum ersten Quartal. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Alex Wehnert, Korrespondent in New York, sowie Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Aber zuerst blicken wir zurück auf ein Thema, das in dieser Woche die Börsen sehr bewegt hat, und dazu ist meine Kollegin Sabine Reifenberger hier. Hallo Sabine.
Hallo Franz.
Die Börse hat ja für einige Nachrichten gesorgt in den vergangenen Tagen. Der DAX hat zum Beispiel die 24.000-Punkte-Marke übersprungen. In Frankfurt gab es mit dem schwäbischen Unternehmen Pfisterer den ersten nennenswerten Börsengang des Jahres. Und auch international gibt es Bewegung. Der chinesische Batterieriese CATL hat bei seinem Zweitlisting in Hongkong einen ziemlich fulminanten Start hingelegt, Sabine, oder?
Ja, die Aktien waren schon mit reichlich Vorschusslorbeeren an den Start gegangen. Am Dienstag sind sie dann, man kann sagen, stürmisch empfangen worden auf dem Hongkonger Parkett. Die Aktie ist dann bei 306 Hongkong-Dollar aus dem ersten Handelstag gegangen. Das war ein Plus von mehr als 16% zum Start.
Das ist ganz stattlich. CATL ist ja schon seit 2018 auf dem Festland an der Börse Shenzhen notiert. Was bringt denn jetzt das Zweitlisting in Hongkong?
Also zum einen, es bringt Geld. Der Emissionserlös liegt bei 4,6 Milliarden Dollar und könnte durch mehr Zuteilungsoptionen auch noch auf 5,3 Milliarden Dollar steigen. Und zum anderen ist dieses Zweitlisting auch ein Schritt, um sich bei internationalen Investoren einen Namen zu machen. CATL hat ja eine führende Position bei Batterien für E-Autos. Der Elektroautomarkt in China bekanntlich boomt gerade ziemlich, und deswegen weckt das Unternehmen auch Interesse bei internationalen Investoren, die jetzt über diese Notierung am Markt in Hongkong eben noch einen neuen Zugang haben.
Na gut, das kann ich mir vorstellen, dass da Interesse da ist. Weiß man denn genau, wer das bekundet hat?
Da sind einige Namen bekannt von einzelnen Cornerstone-Investoren. Die sind im Vorfeld der Emission mit festen Tranchen bedacht worden, haben sich im Gegenzug auf längere Haltefristen verpflichtet. Und genannt werden da zum Beispiel der Staatsfonds Kuwait Investment Authority, die US-Adresse Oaktree Capital Management, die panasiatische Hillhouse Investment und Lingotto aus Italien. Das ist das Vehikel der Agnelli-Familie, also eine ziemlich international bunt gemischte Liste.
Ziemlich bunt. Jetzt ist die Transaktion in Hongkong ja kein klassisches IPO, sondern ein Parallellisting mit umfangreicher Kapitalaufnahme. Welches Signal geht denn von der Transaktion für die Kapitalmärkte aus?
Da hat die Emission schon ein ordentliches Ausrufezeichen gesetzt. Es ist auch im globalen Maßstab die bislang größte Börseneinführung in diesem Jahr, und zwar mit einigem Abstand. Weitere große Transaktionen waren zum Beispiel Mitte März das 3 Milliarden Dollar schwere IPO von JK Advanced Metals. Das ist ein Rohstoffkonzern aus Japan. In den USA gab es Ende Januar den Energiekonzern Venture Global mit einem Volumen von 1,75 Milliarden Dollar an der Stock Exchange in New York. Und das KI-Startup CoreWeave, das Cybersecurity-Unternehmen SailPoint, die sind beide jeweils mit 1,4 Milliarden Dollar Volumen an der Nasdaq debütiert. Das waren dann auch schon die wirklich großen Schwergewichte, und man muss sagen, auch bei CoreWeave und SailPoint beispielsweise, die hatten beide auch einen teilweise recht holprigen Start.
Okay, danke Sabine erstmal, und wir sprechen ja nachher nochmal. Bis dann. Nun aber zur anstehenden Woche, und in der richten sich viele Blicke auf Nvidia. Zu diesem Thema begrüße ich meinen Kollegen Alex Wehnert in New York. Hallo Alex.
Hi Franz, freut mich wieder dabei zu sein.
Ja, das freut mich auch sehr. Alex, am Mittwoch steht die Zahlenvorlage zum ersten Quartal von Nvidia an. Der Chipdesigner hat jedoch bereits schlechte Nachrichten vorab bekannt gegeben. Was ist da los?
Ja, das hängt natürlich mit dem Handelskrieg zwischen den USA und China zusammen. Die USA haben ihre Exportkontrollen für Chipausfuhren nach China ja unter Trump nochmal verschärft. Nvidia hat zuletzt davor gewarnt, im Zusammenhang mit den für den chinesischen Markt produzierten H20-Prozessoren jetzt im Ende April abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal 5,5 Milliarden Dollar an Einbußen bzw. Abschreibungen verkraften zu müssen. Und darüber hinaus hat sich CEO Jensen Huang jetzt auch nochmal zu den hohen Opportunitätskosten durch die Exportkontrollen geäußert. In einem Podcast hat er gesagt, dass Nvidia dadurch 15 Milliarden Dollar an Einnahmen in China durch die Lappen gehen.
Das ist eine ziemlich heftige Summe. Dennoch gibt es Stimmen, die überaus optimistisch sind bei Nvidia. Wie kommt das?
Ja, in den vergangenen Quartalen gab es ja immer mal wieder Skepsis. Wie lange kann dieser Boom bei Nvidia wirklich noch weitergehen? Wie lange sind diese enormen Umsatz- und Gewinnsteigerungen tragbar? Und der Chipdesigner hat die Erwartungen ja immer und immer wieder übertroffen. Von daher, so paradox es klingt, wären positive Überraschungen auch diesmal nicht unerwartet. Jedenfalls heizen Finanzblogger da schon wieder die Stimmung an und sagen, dass ja ein optimistischer Ausblick auch fürs restliche Jahr dazu führen könnten, dass Nvidia wieder einen deutlichen Schub der Aktie erlebt und theoretisch sogar oder möglicherweise sogar Microsoft als wertvollstes US-Unternehmen ablösen könnte. Die Marktkapitalisierung von Nvidia liegt aktuell rund 200 Milliarden hinter der von Microsoft. Also in diesen Sphären kein allzu großer Abstand.
Ja, aber gut. Deckt sich das denn mit den Einschätzungen von den Marktbeobachtern? Also wie sehen denn Analysten das?
Ja, wenn man sich Datenbanken wie jene von Refinitiv anschaut, dann ist da durchaus ein gewisser Optimismus vorhanden. Die Konsensschätzung für den Gewinn beläuft sich da auf 91 Cent pro Aktie aktuell. Das würde gegenüber dem Vorjahr nochmal einen Anstieg um mehr als 50% bedeuten. Allgemein sind von den 63 Analysten, die den Titel regelmäßig beobachten, die dabei Refinitiv auftauchen, 56 extrem positiv gestimmt und raten zum Kauf. Kaufempfehlungen finden sich aktuell nicht, beziehungsweise die einzige, die ich zuletzt in der Datenbank finden konnte, die hat sich zu einem Haltenvotum gewandert zuletzt.
Okay, aber es sieht ja jetzt nicht so aus, als ob die gewaltigen Investitionsausgaben von Big Tech für künstliche Intelligenz rasch versiegen würden. Im Gegenteil, oder?
Absolut. Also auch da sind natürlich in den vergangenen Quartalen immer mal wieder Zweifel hochgekocht. Institutionelle Investoren haben da doch diesen sehr einseitigen Ausgabenfokus, Investitionsfokus bei Big Tech schon stark kritisiert. Dennoch alle Äußerungen von CEOs wie eben von Alphabet, Sundar Pichai oder Amazon-Chef Andy Jassy deuten darauf hin, dass dieser Ausgabenboom für Datenzentren, für KI-Anwendungen eben weitergeht. Da sind auch im laufenden Jahr noch hunderte Milliarden Dollar an Kapitalaufwendungen zu erwarten. Google hat gerade erst wieder auf der Entwicklerkonferenz in der laufenden Woche einen neuen AI-Mode für die Suchmaschine vorgestellt. Im Cloud-Geschäft werden die Aufwendungen sicherlich noch deutlich höher ausfallen. Also die Investitionen versiegen nicht, aber die Tech-Konzerne kämpfen natürlich auch mit Abschwüngen in anderen Geschäftsbereichen, mit Druck durch den Handelskrieg, der eben dazu führt, dass zum Beispiel bei Google Werbekunden im Suchmaschinengeschäft eine geringere Ausgabenbereitschaft aufweisen, für Amazon im E-Commerce sozusagen die abnehmende Konsumlaune eine Rolle spielt. Hinzu kommen große Kartellverfahren gegen Konzerne wie Alphabet. All das weckt doch die Befürchtung, dass sich Nvidia mit dem starken Fokus, der starken Abhängigkeit von dieser Kundengruppe doch relativ einseitig aufgestellt hat.
Ja gut, also diese Abhängigkeit ist natürlich ein Risiko, ist ja eine vergleichsweise kleine und konzentrierte Kundengruppe. Welche Maßnahmen ergreift das Unternehmen denn, um dem zu begegnen und sich aus dieser Abhängigkeit zu lösen?
Ja, also das Wichtigste ist aktuell sicherlich, dass Nvidia versucht, andere zahlungskräftige Kundengruppen stärker zu erschließen. Das sind dann vor allem eben die Nationalstaaten, für die künstliche Intelligenz natürlich auch ein Thema der nationalen Sicherheit, der Verteidigung ist. Das spielt ja auch im aktuellen Handelskrieg zwischen Washington und Peking eben eine große Rolle. Da expandiert Nvidia zum Beispiel mit Multimilliarden-Deals im Nahen Osten, mit dem staatlich kontrollierten oder gestützten saudischen KI-Unternehmen Humane gab es zuletzt eine große Deal-Verkündung. Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen eins der weltgrößten Datenzentren bauen und stimmen sich dabei eben mit der US-Regierung ab. Und ja, Jensen Huang, der Nvidia-CEO, ist jetzt hier allgemein viel auf Achse rund um den Globus, zuletzt wieder nach Taiwan gereist und tritt da ja als so eine Art geopolitischer Superstar beziehungsweise schon als ja auch Vermittler zwischen seinen staatlichen Kunden auf.
Okay, also vielen, vielen Dank, Alex. Dann darf man ja gespannt sein, wie sich der CEO Huang in der kommenden Woche dann äußert zu den aktuellen Zahlen von Nvidia und zu den Perspektiven.
Ja, da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Nicht nur zu seinen Aussagen, sondern auch zu dem Ausblick, den die Finanzchefin Colette Kress zum China-Geschäft stellen wird. All das werden die Investoren sicherlich genau beobachten und das wird für die Aktienmärkte in der kommenden Woche sicherlich ein prägendes Thema werden. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte und wir hören uns beim nächsten Mal.
Daneben gibt es in der anstehenden Woche noch weitere spannende Termine. Einer davon ist die virtuelle Hauptversammlung von ProSiebenSat.1 am Mittwoch. Da gibt es nämlich viel zu besprechen. Stellenabbau, Übernahmeschlacht und auch eine umstrittene Personalie. Fangen wir mit der mal an. Vor 4 Monaten hat Andreas Wiele seinen Rückzug als Aufsichtsratschef von ProSiebenSat.1 angekündigt. Und gegen die Kandidatin für seine Nachfolge gibt es Widerstand. Kann man so hören. Nicht wahr, Sabine?
Genau, Andreas Wiele hatte ja schon im Januar seinen Rückzug angekündigt. Da hatte man also durchaus etwas Zeit zu reagieren. Und seit Anfang April steht eine Kandidatin für seine Nachfolge auch bereit. Das ist die ehemalige Disney-Managerin Maria Kyriakou. Sie will sich in den Aufsichtsrat wählen lassen und bewirbt sich dann auch um den Vorsitz. Allerdings muss man sagen, an dieser Personalie, da entzündet sich jetzt offenbar wohl der Konflikt der beiden Großaktionäre PPF und Media for Europe.
Und wer steht in diesem Konflikt wo?
Also dem Vernehmen nach sollen sich 4 der 9 Aufsichtsräte gegen eine Berufung von Maria Kyriakou gestellt haben und die sollen alle aus dem Lager der italienischen Media for Europe stammen. Die ist mit gut 30% der Stimmrechte der größte Anteilseigner an ProSiebenSat.1. Und dann gibt es noch einen anderen großen Aktionär, das ist die tschechische Beteiligungsgesellschaft PPF. Die hält etwa 15%. Die befürwortet offenbar die Personalie.
Ja, nun tobt ja der Machtkampf nicht nur um diese Personalie, sondern um den gesamten Konzern. Ja, wir sprachen ja von einer Übernahmeschlacht vorhin. Wie ist denn da der Stand?
Ja, Media for Europe hat ihr Angebot ja bereits vorgelegt. Das orientiert sich allerdings am geforderten Minimum. Der Konzern will 4,48 Euro zahlen und bietet dann pro verkaufter Aktie im Gegenzug 0,4% an einer Aktie von Media for Europe. Die Annahmefrist für dieses Angebot aus Mailand, die läuft noch bis zum 6. Juni. Und PPF hat seinerseits ein Angebot über 7 Euro je Aktie angekündigt. Der Vorstand von ProSiebenSat.1, der hat sich zu der Media for Europe-Offerte noch nicht geäußert. Das Angebot von PPF würde er begrüßen.
Das alles fällt ja so in eine Zeit, in der es bei ProSiebenSat.1 ohnehin heftig rumort. Es stehen ja offenbar in der Belegschaft hunderte Arbeitsplätze auf der Streichliste.
Genau, es gab schon länger die Ankündigung, dass wohl Stellen zur Disposition stehen. Anfang Mai wurde das jetzt etwas genauer beziffert und zwar werden wohl etwa 430 Vollzeitstellen wegfallen. Das soll sozialverträglich geschehen über ein Freiwilligenprogramm. Und nur um das mal in Relation zu setzen, also zum Jahresende hatte die Gruppe gut 7000 Beschäftigte, das heißt 430 Vollzeitstellen weniger. Das ist dann schon gar nicht mal so wenig.
Ja, das klingt wirklich nicht erfreulich. Heißt das denn, dass es auch geschäftlich nicht rund läuft?
Ja, also mit nicht so erfreulich ist der Jahresauftakt 2025 auch ganz gut beschrieben. Der hat ProSiebenSat.1 operativ ein deutliches Minus eingebracht im Vergleich zum Vorjahr. Das lag wohl in erster Linie daran, dass das Geschäft mit TV-Werbung schwach läuft. Bereinigt um Sondereffekte ist dem Unternehmen zufolge im ersten Quartal ein Verlust von 14 Millionen Euro angefallen. Im Vorjahr hatte es im selben Zeitraum noch ein Plus gegeben von 8 Millionen Euro. Und Beobachter hatten zwar im Vorfeld mit einem Gewinnrückgang gerechnet, allerdings nicht in dieser Größenordnung.
Und dann kurz vor dem Feiertag, Christi Himmelfahrt, findet dann noch eine interessante Veranstaltung statt. Die hat den illustren Namen Vor die Investmentwelle kommen. Und was es damit auf sich hat, das erklärt uns mein Kollege Detlef Fechtner. Hallo Detlef.
Hallo Franz.
Also, wie gesagt, ein spannender Name. Worum geht es denn da?
Ja, wir veranstalten ein Webinar, also wir bewegen uns im Netz und empfangen unsere Gäste sozusagen virtuell im Raum. Und wir veranstalten das gemeinsam mit JLL, dem großen Immobiliendienstleister in Deutschland. Und es geht darum, dass wir darüber diskutieren, welche Chancen im Moment für Immobilieninvestoren auf dem Markt sind, wie die Marktlage ist und zu schauen, was mache ich, wenn ich in Immobilien investieren will als Investor, zum Beispiel als Family Office oder als vermögende Privatperson. Das ist Sinn und Zweck dieses Webinars.
Okay, dann darf man ja auch davon ausgehen, dass es ein paar gewichtige Vortragende geben wird. Wer wird denn da sprechen?
Ja, also wir werden nur einen ganz kurzen Impuls haben von Konstantin Kortmann, das ist der Deutschlandchef von JLL, und werden dann sofort in die Diskussion gehen. Das übrigens natürlich auch mit allen, die sich zuschalten, also das wird sehr interaktiv sein. Wir haben dabei Markus Schütz, der ist Managing Director bei HQ Capital, also der kennt sich aus mit den Bedürfnissen von Family Offices insbesondere. Wir haben dabei Florian Reif, der leitet das Geschäft, das Deutschlandgeschäft von Tishman Speyer, ist also sowohl auf der Immobilienentwicklungsseite, aber auch auf der Investmentseite. Das sind also schon spannende Gesprächspartner. Und wir haben auch dabei Matthias Barthauer, der bei JLL das Research als Director begleitet.
Okay, und das Ganze findet statt am Mittwoch, geht wahrscheinlich morgens los. Wie kann man sich denn da anmelden?
Also, das Einfachste ist, man schickt eine Mail an meinen Kollegen Stefan Mennecke. Ich glaube, wir werden die Mailadresse nochmal in den Shownotes dann berücksichtigen. Aber das ist ganz einfach. S für Stefan, s.mennecke@börsen-zeitung.de. Wir haben schon guten Zuspruch, aber der Saal ist ja groß, weil wir im virtuellen Raum sind. Deswegen herzlich willkommen. Es geht um 10 Uhr los und wir werden es ganz konzise machen. Es geht wirklich um die Fragen, die Investoren interessieren. Eine Dreiviertelstunde und dann werden wir das Ganze auch abschließen und vielleicht die ein oder andere gute Empfehlung für unsere Zuschauer haben.
Okay, dann vielen, vielen Dank, Detlef.
Ja, vielen Dank, Franz.
Und nun zu dem, was für die anstehende Woche darüber hinaus noch erwähnenswert ist. Am Montag sind die Börsen in Großbritannien und den USA feiertagsbedingt geschlossen. In UK ist es ein Spring Bank Holiday und in den USA geht es um den Memorial Day. Am Dienstag gibt der Europäische Automobilverband ACEA in Brüssel Zahlen zu den Kfz-Neuzulassungen für den Monat April bekannt. Am Bundesgerichtshof BGH in Karlsruhe wird zudem der Baukostenzuschuss für Batteriespeicher geprüft. Und der Zinsentscheid der ungarischen Notenbank steht an. Zur Wochenmitte wird am OLG Hamm eine Entscheidung im Fall der Klimaklage eines peruanischen Bauern gegen den Energiekonzern RWE erwartet. Die US-Notenbank Federal Reserve veröffentlicht das Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 6. und 7. Mai. In Schweden findet ein verkürzter Börsenhandel statt und es kommt der Zinsentscheid der Reserve Bank of New Zealand. Am Donnerstag ist wegen Christi Himmelfahrt im Gegensatz zu hier Börsenfeiertag in Dänemark, Finnland, Norwegen, der Schweiz und Schweden. Derweil soll der Zinsentscheid der Bank of Korea verkündet werden. Zum Wochenabschluss ist erneut Börsenfeiertag in Dänemark und es folgt der Zinsentscheid der bulgarischen Nationalbank. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 22. Mai, 17 Uhr. Die aktuellen Themen und Angebote der Börsenzeitung finden Sie mitsamt Links und weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und erholen sich gut am bevorstehenden Wochenende. Nächste Woche steht ja eine kurze Arbeitswoche an.
Für mich leider nicht. Ich habe den Feiertagsdienst. Augen auf bei der Berufswahl. Aber dafür gibt es dann auch wieder für Sie was zu lesen. Und wir sind ja dann am Freitag auch wieder akustisch beisammen.
Alles Gute. Das war 7 Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung.